Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Wir sehen gerade sehr viele Allzeithochs, unter anderem in den USA, auch beim Bitcoin. Die Kryptowährungen sind auch sehr stark unterwegs und auch bei euren Aktienfonds haben wir im Juli neue Allzeithochs gesehen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was hat denn die Kurse so jeweils getrieben?
Ja, sehr gerne. Genau, wir haben jetzt natürlich wirklich gute Marktphasen hinter uns. Unterschiedliche Gründe gibt es dafür, dass natürlich einerseits Makrosicht, dass ich sag mal einfach weniger Angst da war als vielleicht noch vor 3-4 Monaten, dass uns die Zölle in den USA jetzt ins weltweite absolute Chaos richten. Das hat natürlich, ich sag mal, den breiten Indizes an der Stelle geholfen. Dann für Krypto war es natürlich entscheidend, dass die Regulierung in den USA sich deutlich verbessert hat. Insbesondere der Stablecoin Act ist wirklich, ja, ich sag mal, ein wichtiges Signal gewesen, was eben insbesondere auch Kryptos jenseits von Bitcoin, wie beispielsweise Ethereum, neue Kredibilität gegeben hat. Und dann würde ich sagen, bei vielen unserer Titeln, die wir im Portfolio hatten, waren es einerseits, ich sag mal, unternehmensindividuell starke Ergebnisse, wie jetzt beispielsweise bei Auto 1 zuletzt. Vor allen Dingen aber auch hatten wir uns einfach sehr stark dafür positioniert, dass der AI-Boom, der aus unserer Sicht gerade erst anfängt, einfach in noch viel spannendere Phasen jetzt reingeht. Und all das hat letzten Endes dazu beigetragen, dass ich sag mal, insgesamt sowohl die Märkte als auch unsere Fonds an der Stelle insgesamt gut performt haben.
Lass uns noch mal kurz bei Krypto bleiben. Wir haben ja in den letzten Ausgaben auch schon häufiger über das Thema Stablecoins gesprochen. Falls manche Hörer das nicht gehört haben, gerne noch mal danach hören, warum da genau das gerade so wichtig ist für den Markt. Wie lange glaubst du, wird dieses Thema die Kurse und die Preise von Kryptowährungen weiter treiben? Kann ich jetzt noch ein bisschen nachhallen oder ist dieser Hype schon wieder langsam abebben?
Also ich glaube, Stablecoins werden ein Adaptionsthema werden, was, ich sag mal, jetzt in den nächsten 5 Jahren sicherlich und darüber hinaus auch noch, ich sag mal, insgesamt für sehr, sehr viel Wachstum sorgen wird. Es gibt natürlich, ich sag mal, den kurzfristigen Impuls. Ne? Leute kaufen, weil sie jetzt dran glauben. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie viel echte Adaption sehen wir? Und da war es ja, ich sag mal, in der Vergangenheit bei ganz vielen Kryptothemen so, dass immer sehr viel Fantasie da war, eben außer jetzt bei klassischen Geld-Themen an der Stelle, dann aber wenig danach kam. Und ich glaube, dass es jetzt bei Stablecoins wird es wahrscheinlich anders sein, weil einfach der Kundennutzen an der Stelle, wenn du beispielsweise dein Geld in Sekundenschnelle ohne große Transaktionskosten um die Welt schicken kannst, einfach so hoch ist, weil eben auch jetzt man sieht, wie diese Adoptionshürden, dass eben einfach zu wenige Banken bisher sich daran beteiligt haben, die fallen jetzt eben alle. Und insofern, glaube ich, ist es durchaus nachhaltig. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt 5 Jahre ununterbrochen einen Bullenmarkt sehen werden. Aber dieser Impuls ist, glaube ich, ein sehr, sehr nachhaltiger und eben auch ein, ich sag mal, sehr ernstzunehmender. Das spiegelt sich natürlich auch daran, wenn man in den Earnings Calls der Banken einmal zuhört. Dort wird auch sehr viel über Stablecoins diskutiert und aus Sicht der etablierten Banken ist es natürlich einerseits sowohl Chance als auch Risiko, weil durch Stablecoins viele von den bestehenden Bankgeschäftsmodellen natürlich nochmal sehr disrupted werden können.
Grundsätzlich diese Stärke im Kryptobereich, auch beim Bitcoin haben wir ein neues Allzeithoch gesehen. Spiegelt das so ein bisschen eine höhere Risikoneigung auch wieder der Anleger insgesamt gerade?
Das war teilweise auch zu sehen. Die hat sich dann aber natürlich vor allen Dingen auch wieder in diversen Meme-Stocks geäußert, die von vielen Anlegern auf Wall Street Bets und in sonstigen anderen Foren massiv wieder hochgetrieben wurden. Das waren natürlich, ich sag mal, schon wieder recht spekulative Exzesse, die einem dann auch immer wieder das Fragezeichen natürlich gleich auf den Weg rufen. Wo befinden wir uns gerade im Marktzyklus? Wenn man dann allerdings sich mit den Fundamentaldaten beschäftigt, das heißt schaut, wo stehen eigentlich die Unternehmensergebnisse, wie sehen die Bewertungen aus, dann kann man einfach sagen, wenn wir jetzt beispielsweise mal bei uns ins Portfolio gucken, dann haben wir irgendwie einen Durchschnitts-KGV von etwa 25, gerade bei einem erwarteten Umsatzwachstum von 30%. Und das wiederum ist dann, muss man sagen, eigentlich eine ziemlich attraktive Bewertung. Und insofern sind wir dort irgendwie weit von einer spekulativen Bubble in unseren Marktsegmenten entfernt. Insbesondere dann, wenn man berücksichtigt, dass wir relativ am Anfang stehen, was das AI-Excitement angeht, im Vergleich zu dem, was wir in den nächsten 1 bis 3 Jahren sehen werden.
Um das rauszulesen, hilft euch natürlich auch euer Datenansatz, um genau sowas eben zu sehen. Wie hoch sind die Spekulationsrisiken, die wir gerade sehen, oder wie nachhaltig sind die solche starken Kursanstiege auch teilweise? Wenn wir jetzt nochmal auf eure Fonds schauen, die ja auch ein Allzeithoch gesehen haben im Juli. Was war da so das Geheimrezept quasi von euch? Ist es jetzt nur der AI-Hype oder geht es auch wirklich um die Titelauswahl? Weil einfach nur AI-Aktien zu kaufen, ich glaube, das wird nicht reichen.
Genau, also ich sag mal, wenn man das jetzt mal in Euro betrachtet, dann und jetzt mal auf das erste Halbjahr guckt, in Euro gerechnet ist der Nasdaq ja down 5%. Und ich sag mal, unsere Fonds in dem Zeitraum irgendwo zwischen 5% und 10% auf der Equity-Seite eben vorne. Insofern haben wir dort, ich sag mal, dieses einfach den Markt kaufen, den haben wir dort recht deutlich geschlagen. Das lag stark an der Auswahl einzelner sehr, sehr guter Titel, die wirklich gut performt haben. Robinhood hat beispielsweise extrem gut performt im ersten Halbjahr, aber auch andere Titel, wie beispielsweise Hims & Hers, wo auch noch ein ziemlich gutes Timing dann dazu kam. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es erfreulich war, dass wir eben dieses Mal, als es dann runterging, im Sinne von der große Trump-Zolleinbruch im März und April, an der Stelle eben nicht deutlich viel mehr verloren haben als die Märkte an der Stelle, damit also defensiver aufgestellt waren als in dem 2022er Crash. Und das hat uns natürlich dann geholfen in der Aufholjagd dann. Und die Aufholjagd war dann wiederum einerseits von der Einzeltitelauswahl abhängig und davon, dass wir eben relativ hochgewichtet in AI profitierenden Sektoren wie unter anderem auch Halbleiter investiert waren. Und genau, und beides hat eigentlich dazu beigetragen, dass wir, insbesondere wenn man diesen Währungseffekt sich anschaut, es gab ja eine große Dollarschwäche im ersten Halbjahr im Vergleich zum Euro. Wenn man das rausrechnet wiederum und quasi den Index in Euro einmal anschaut, dann liegen wir etwa so 10-15% im ersten Halbjahr vorne. Und das ist natürlich extrem erfreulich für unsere Fonds.
Wir wissen auch, dass du sehr häufig das Depot durchrotierst, also sehr viel handelst auch im Depot. War das jetzt auch dieses Jahr so oder kann man jetzt ein bisschen mehr Buy and Hold auch fahren, wenn jetzt diese Phase des AI-Wachstums eintritt vermehrt?
Also wir haben bei vielen Titeln, wo wir eng an den Daten investieren, wieder einen hohen Umschlag gehabt. Das sind dann häufig, ich sag mal, vielleicht, dass man denselben Titel innerhalb von 6 Monaten einmal kauft und einmal verkauft, kann gut vorkommen. Hat dann auch seine Berechtigung, wie beispielsweise, ich sag mal, bei einem Titel wie Hims, der einfach, wo wir letzten Endes vor den Earnings uns nochmal anders positioniert haben aufgrund der Datenlage. Und insofern war es durchaus auch wieder ein Halbjahr, in dem wir ziemlich aktiv gehandelt haben. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht einfach diese Aktien hätte stehen lassen können, aber dann wären wahrscheinlich zwar positive Ergebnisse rausgekommen, aber eben dann hätten uns wahrscheinlich irgendwie so mal 5-6% an Rendite am Ende netto gefehlt und die wollten wir natürlich mitnehmen.
Dann schauen wir jetzt so ein bisschen voraus auf die letzten Monate dieses Jahres. Wir haben zuletzt Earnings gesehen. Auch da gab es wieder einige gute Impulse, was das Thema KI angeht, ohne jetzt einzelne Firmen uns rauszupicken. Jan, hast du vielleicht so einen Trend erkennen können, was das Thema KI gerade bei den großen US-Firmen angeht?
Also der Trend ist natürlich ganz klar. Jeder, der sehr nah an diesen Modellen dran ist und an ihrer Weiterentwicklung, der investiert gerade massivst, erhöht seine CapEx, ist dabei, wie beispielsweise Mark Zuckerberg, sowohl eben nochmal massiv in Hardware zu investieren, als auch dabei eben hunderte Millionen teilweise in einzelne Köpfe zu investieren. An AI-Wissenschaftlern fragt man sich natürlich, sind die wirklich so viel wert? Und die Antwort lautet ja, die sind wohl so viel wert, weil er damit natürlich das Wissen von OpenAI rüberzieht, beispielsweise zu Meta. Insofern ist das auf eine legale Art und Weise. Das ist natürlich insofern ein recht geschickter Schachzug. Es zeigt uns aber auch, dass wir einfach insgesamt dort ein Wettrüsten vor uns haben. Und das eben, weil die CEOs dieser Unternehmen eben genau das sehen, was wir als Konsumenten oder als andere Marktteilnehmer eben sehen. Die Nützlichkeit der verschiedenen AI-Modelle hat in den letzten 6 Monaten nochmal so massiv zugenommen, dass wenn vielleicht vor 6 oder 12 Monaten nochmal die Sorge da war, sehen wir vielleicht nochmal so einen temporären Dip, irgendwie so den typischen Einbruch von irgendwie einer overhypten Technologie, die sich erst nochmal fassen muss und erst dann in 3 oder 4 Jahren wirklich produktiv wird, dann kann man jetzt eigentlich sehen, das werden wir jetzt erstmal nicht sehen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Wir sehen sowohl auf Konsumentenseite, wie die Adaption insbesondere natürlich von ChatGPT, aber auch von anderen KI-Anwendungen massiv steigt. Wir sehen inzwischen auch, dass, ich sag mal, selbst bei CEOs, die eher zu Beginn der generativen KI-Welle noch recht skeptisch waren, wo sie es im Unternehmen selber einnutzen, jetzt eigentlich jeder bei sich die spannenden Cases identifiziert hat. Ich glaube, jetzt aktuell kann man wirklich sagen, wenn nicht etwas Großes, Unerwartetes geschieht, dann werden wir jetzt 1 bis 3 Jahre wahrscheinlich einen richtigen AI-Bullenmarkt vor uns haben. Und das ist natürlich für uns aus Sicht der Investoren natürlich spannend. Das heißt, man sollte sich dort positionieren. Aus einer Anlegersicht glauben wir, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, wenn man Dry Powder hat und nicht irgendwo jetzt darauf angewiesen ist, auf das ganz kurzfristig man jetzt in den Markt gehen sollte und seine Exposure zu AI erhöhen sollte, weil ich glaube, wir werden keine bedeutendere Technologie wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren vielleicht in unserem Leben mehr erleben. Und ich glaube, der Markt ist erst langsam dabei, das zu begreifen. Das heißt, das ist jetzt nicht alles in den Kursen vorweggenommen, wenn wir eben, ich sag mal, zu KGVs von 25 oder 30 im Schnitt investieren können in Unternehmen, die viele Jahre lang sehr massiv wachsen dürfen, dann ist es einfach noch nicht eingepreist. Und insofern, das stimmt uns eigentlich ziemlich optimistisch, muss man sagen. Es kann natürlich immer makroseitig groß etwas schief gehen, aber wenn man mal aus der Sicht der Technologie draus schaut, wenn man aus der Sicht der Adoption drauf schaut, dann muss man einfach sagen, die Ampeln stehen ziemlich auf grün. Und das, ja, das wird uns eine sehr interessante Marktphase bescheren. Was jetzt gerade ganz aktuell natürlich noch spannend ist, dass, ich sag mal, die großen AI-Labs alle gerade ihre Finanzierungsrunden machen, die teilweise auch sehr, sehr hart umkämpft sind. Da kommt wieder frisches Geld, was dann wieder weiterem für Hardware ausgegeben wird. Auf der anderen Seite validiert es natürlich auch die frühen Investments der ersten VCs, die dort eingestiegen sind. Die kriegen dadurch auch wieder tendenziell mehr Geld geraced und investieren das. Und ich glaube, wir kommen jetzt einfach in eine sehr, sehr spannende Marktphase an der Stelle. Ich bin ja immer schon mal aus der Sicht eines Anlegers, aber nicht eines professionellen Anlegers dabei gewesen, als in den 90ern das Internet für eine extrem große Wachstumsfantasie gesorgt hat. Und die es dann ja auch irgendwann eingelöst hat, nämlich etwa 5 bis 15 Jahre später, als jeder es erwartet hat. Aber ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade eher noch so im Jahre 1996, 97 oder sowas, wenn wir das mal aus der Börsenbrille angucken. Und da wäre es schlau gewesen, wenn man damals seine Exposure erhöht hat.
Wobei natürlich, wenn wir jetzt in diesem Jahr bleiben, nur wenige Jahre danach der große Crash erstmal kam, die Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Das erwartest du jetzt bei KI an sich aber nicht?
Kurzfristig definitiv nicht. Also natürlich wird es irgendwann wieder die totale Übertreibung geben und dann auch wieder einen Crash. Aber kurzfristig erwarte ich es Absolut nicht. Also Crash kann es immer geben. Es wird jetzt nicht den Crash geben, weil auf einmal AI total langweilig ist oder nichts passiert, kein Fortschritt da ist oder ich sag mal, den Crash wird es nicht geben. Also irgendwann wird es den Crash geben, dass die Bewertungen wieder viel zu hoch sind und es kann auch andere Crashs geben. Es gibt existenzielle AI-Risiken, das heißt, es könnten wirklich große, gewaltige Dinge schiefgehen.
Ja, Stichwort Gefahren, dafür hast du ja auch eine Stiftung, Jan, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Inwiefern beschäftigst du mich da mit diesen Risiken?
Genau, also die Global Technology Risk Foundation als Stiftung oder als in Deutschland ansässige GmbH investiert in Projekte, die eben diese ganz großen AI-Risiken, das heißt die existenziellen Risiken im Sinne von eine AI verselbstständigt sich und man hat dann so Terminator-Szenarien oder eine AI wird von Terroristen genutzt, um damit Biowaffen herzustellen. Und es gibt so, ich sag mal, etwa 5 bis 10 Szenarien oder auf denen dort gewaltig etwas schiefgehen würde im Sinne von viele Millionen oder auch Milliarden Menschen könnten umkommen. Das wird als existenzielle AI-Risiken betrachtet und die Stiftung versucht eben mögliche Lösungswege dort aufzuzeichnen. Das sind natürlich alles Themen, die mal zu gewaltigen Krisen führen könnten, die dann natürlich auch wieder gewaltigen Marktimpact an der Stelle haben, wobei in diesen Fällen dann der Marktimpact wahrscheinlich unser kleinstes Problem an der Stelle ist. Aber das nochmal dazu, ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft den AI-Crash sehen im Sinne von AI ist eine Bubble und alles ist jetzt schon viel zu teuer und am Ende es wirkt gar nicht, sondern wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren viele mögliche Risiken in der Welt haben, weil einfach unsere Welt sich dermaßen beschleunigt und dermaßen vernetzt durch Technologie auch wiederum ist. Aber wir werden nicht kurzfristig das Risiko sehen, oh, die Bewertungen sind alle zu hoch und das löst jetzt einen massiven Crash aus. Wir werden Rücksetzer sehen, aber nicht den großen Crash. Den werden wir irgendwann erst aus unserer Sicht erleben, wenn die Bewertungen um ein Vielfaches höher sind. Und wir sind jetzt im absolut rationalen Bereich. Wie gesagt, KGV von 25 mit Wachstum von 30% ist sehr, sehr healthy an der Stelle.
Jetzt hast du vorhin die Investments angesprochen. Ich habe in der Financial Times gelesen, dass in diesem Jahr alleine Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta 350 Milliarden Dollar in neue Datencenter und andere KI-Infrastruktur stecken werden. Nächstes Jahr dann nochmal 400 Milliarden Dollar. Sind es jetzt auch diese Player, also Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, die haben ja schon sehr große Modelle teilweise. Ich weiß nicht, welche du nutzt oder ihr nutzt, welche LLMs zum Beispiel, die ja auch in der Öffentlichkeit der größte Berührungspunkt für die meisten Menschen wahrscheinlich sind noch zur KI. Kann man so ein bisschen sagen, wer hat jetzt so gerade die Nase vorn im KI-Bereich grundsätzlich von den Großen oder ist das schwer von außen abzuschätzen?
Ja, man kann natürlich schon so ein kleines, ich sag mal, Ranking sich machen aus den Ergebnissen, die man sieht, wobei das natürlich auch immer etwas verfälscht, wer hat gerade sein neuestes Modell raus und ne? Das ist so ein bisschen, generell kann man aber trotzdem sagen, dass irgendwo es sich abspielt zwischen OpenAI, Anthropic, Alphabet ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Meta wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 12 Monate sehr, sehr gut, weil sie einfach so viel Rechenpower haben, weil sie so viele Chips haben an der Stelle plus Daten plus jetzt eben sich ein sehr, sehr talentiertes Lab aufgebaut haben. Insofern ist damit zu rechnen, dass sie wieder sehr stark werden. Die Chinesen holen auch ständig auf mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen begrenzter Rechenpower, aber eben sehr viel Kreativität und einfach Millionen von Eyeballs, die daran arbeiten. Am Ende, glaube ich, läuft es irgendwo so auf 10, 15 Player weltweit hinaus, die dort einen Shot haben, ein wirklich gutes Modell zu erstellen. Und die Kapitalintensität steigert sich davon eigentlich. Das heißt, irgendwo die nächste Runde von OpenAI wird wahrscheinlich nochmal wieder größer ausfallen. Und irgendwann ist dann die Frage, als Startup kommst du an der Stelle kaum noch mit. Insofern bleibt es wahrscheinlich, ich sage mal, bei irgendwo diesen 10, 15 plus dann immer mal wieder ein paar überraschende Neueinsteiger, aber wir werden wahrscheinlich irgendwo in so einem gewissen Oligopol von Modellanbietern mit gewissen Spezialisierungen dann wiederum landen.
Das hast du vorhin schon gesagt, AI ist so die große Chance der nächsten Jahre. Gleichzeitig aber auch gesagt, dass der Gesamtmarkt zu kaufen irgendwie nicht so eine schlaue Idee ist, auch im Tech-Bereich nicht. Jetzt weiß ich, du hältst dich gerne zurück mit Tipps für konkrete Anlage in Firmen, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen sagen, ist es eher die Infrastruktur, die spannend ist? Werden es weiter die Chips sein, wenn man auf Nvidia blickt, oder sind es die Plattformen? Was ist so die größte, spannendste Branche für dich gerade im AI-Bereich?
Also ich glaube, wir werden jetzt in eine Phase kommen, wo die Applikationen wirklich herausstechen können an der Stelle. Vor allen Dingen, weil wir bei den Applikationen eben viele Unternehmen finden, die eben jetzt noch nicht gleich mit dreistelligen Milliardenbewertungen versehen sind. Wir werden aber trotzdem, insbesondere wenn wir jetzt nochmal auf das zweite Halbjahr sehen, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine recht gute Dynamik bei den Halbleiterwerten sehen. Und bei den Modellanbietern wird eben entscheidend sein, inwiefern es denen gelingt, eine Moat aufzubauen. Und da muss man sagen, es sieht aber zunehmend gut aus, dass das insgesamt möglich ist, weil man natürlich einfach mit zunehmender Interaktion mit einzelnen Modellen sich nicht nur an diese Modelle gewöhnt, sondern die Modelle quasi auch an einen selber und von einem selber in der Interaktion wieder lernen können, diese Modelle sich vielleicht irgendwann sehr auf die Bedürfnisse und eben Daten, die sie von einzelnen Nutzern haben, anpassen werden. Insofern ist davon auszugehen, dass eben auch diese Modelle eine gewisse Mode haben. Insbesondere dann, und das spricht natürlich sehr an der Stelle für ChatGPT, wenn man das eben noch mit einer starken Konsumentenbrand versehen kann.
Wie schafft man es denn rauszufinden? Man liest ja jetzt in immer mehr Unternehmensberichten, dass man im KI-Bereich Fortschritte macht, auch bei Firmen teilweise, die mit KI gar nicht so viel auf den ersten Blick zu tun haben. Trotzdem will man sich natürlich damit schmücken und sagen, wir sind hier sehr zukunftsorientiert und offen. Wie schafft man es denn, dieses Buzzword vielleicht auch so zu erkennen, ob jetzt wirklich was dahinter steckt bei einer Firma?
Ja, ich glaube, wenn jetzt irgendeine Firma, die vorher nichts oder wenig mit KI zu tun hat, irgendwelche Pressemitteilungen dazu gerade rausgibt, dann ist dort tendenziell immer eher Vorsicht gebeten, sondern letzten Endes bietet es sich natürlich einfach an, selber diese Produkte auszutesten und in diesen Produkten wirklich einmal reinzuschauen. Ich glaube, eine gute Basis, um dort etwas ganz einfache Research zu machen, ist natürlich auch einfach mal ChatGPT selber zu fragen und sich das schon einmal anzugucken. Das, ich sag mal, liefert einem dann schon den allerersten und sehr schnellen Hinweis. Und dann ist es aber natürlich etwas, wo man letzten Endes ein ganzes Geschäftsmodell im Gesamtzusammenhang verstehen muss. Und da gibt's Branchen, bei denen beispielsweise KI wahrscheinlich sehr, sehr viele der Prozesse verbessern kann. Da würde ich jetzt beispielsweise die Versicherungswirtschaft dazu zählen. Und dann gibt es andere Branchen, die vielleicht gut für sich funktionieren können, aber wo jetzt KI ein etwas weniger großer Treiber ist. Und das wäre beispielsweise jetzt irgendwie eine Branche wie der Automobilhandel an der Stelle, der vielleicht jetzt etwas weniger davon betroffen ist.
Jetzt haben wir über die Modelle auch schon ein bisschen gesprochen gerade. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Applikationen jetzt eben auch immer spannender werden und die Firmen dahinter. Vielleicht kannst du uns da mal noch ein, zwei Beispiele nennen. Die Modelle, mit denen hat man ja schon sehr eng zu tun, wie gesagt. Ich glaube, fast jeder nutzt mittlerweile Chatbots, um ein paar Informationen sich zu beschaffen. Was sind so Firmen, in denen jetzt spannende Applikationen stecken gerade?
Also das, was gerade sicherlich am meisten Geld verdient und auch am meisten Umsatz treibt, auch wiederum für die Modellanbieter, ist natürlich das Phänomen des Vibe-Codings. Und das heißt, dass quasi jeder, der eigentlich keinen Programmier-Background hat, inzwischen dank Apps wie Lovable selber mit natürlicher Sprache anfangen kann, seine eigenen Programme zu entwickeln. Und das ist ein Phänomen, was gerade ziemlich durch die Decke geht, wenn man sich die Umsatzentwicklung einmal angeht, wenn man sich die Nutzerentwicklung ansieht und wo man trotzdem sagen kann, das steckt eigentlich noch ziemlich am Anfang. Insgesamt kann man sagen, dass AI in vielen Bereichen den Konsumenten enabled, fast so gut zu werden oder zumindest auf ein ziemlich hohes Kenntnisniveau von einem Professional zu kommen. Und das wäre jetzt beispielsweise Programmierung, Das ist aber auch so, ich sag mal, dank ChatGPT und Co. kann fast jeder inzwischen, ich sag mal, auf einem relativ hohen Level mit juristischen Texten an der Stelle umgehen. Das befähigt einen jetzt zwar nicht irgendwie vor Gericht die Klageschrift zu führen, aber wenn man mal eben checken möchte, ob ein gewisser längerer Vertragstext in Ordnung ist, vielleicht auch noch sogar in irgendeiner anderen Jurisdiktion, dann wird man davon schon ziemlich schnell enabled gerade. Und das gilt natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch. Wenn man irgendwie früher eine Versicherung gekauft hat, dann war man seinem Versicherungsvertreter gegenüber und dem, was er einem empfohlen hat, als Otto-Normalverbraucher relativ ausgeliefert. Heute, dank ChatGPT, weiß eigentlich jeder Konsument genauso viel, wenn nicht mehr, wie der Versicherungsvertreter, der dort vor einem sitzt an der Stelle. Und das sind natürlich alles Bereiche, wo der Konsument oder eben auch die Unternehmen, die das nutzen, gerade ziemlich empowered werden. Und das sind natürlich auch Anwendungen, die jetzt millionenfach genutzt werden an der Stelle, die noch nicht alle vollständig kommerzialisiert sind, wo aber fast jedes Unternehmen sich jetzt gerade fragen muss, beispielsweise aus Sicht der Versicherungswirtschaft, wie geht man eigentlich damit um, dass die Kunden nahezu genauso gut informiert sind wie die eigenen Mitarbeiter. Es wird eine ganz interessante Dynamik nach sich ziehen. Und das passiert in sehr, sehr vielen Bereichen gerade. Und dann gibt es in fast allen dieser Bereichen gibt es eben interessante Unternehmen, die das gerade vorantreiben. Manche davon börsennotiert, andere noch eher in Start-up-Schuhen.
Das heißt, wir haben ja auch über diesen KI-Zyklus schon ein paar Mal gesprochen. Sind wir jetzt schon einen Schritt weiter? Sind wir jetzt schon so weit, dass jetzt durch diese ganzen Infrastruktur und Rechenleistung, die es mittlerweile gibt, jetzt wirklich immer schneller auch Applikationen und Firmen sogar entstehen und dadurch das noch weiter beschleunigt wird, das Thema?
Genau, wir sind jetzt in einer Phase, wo man eigentlich sagen kann, wir sind in der produktiven Nutzung angekommen. Und die wird jetzt natürlich massiv ausgebaut in den nächsten Jahren und wird natürlich einfach massiv kommerziell sichtbar. Als erstes sind es natürlich jetzt die Umsätze der Modellanbieter und der Chip-Lieferanten, die nach oben schnellen. Aber on top davon eben jetzt die größten Applikationen, haben wir aufgezählt in der Programmierung. Aber da kommen jetzt sehr, sehr viele andere gerade nach. Auch die Medizin ist ein Markt, der sich definitiv dem nicht entzieht. Wer mal, einfach irgendwelche Symptome, die es so gibt, in einen der gängigen AI-Chatbots eingibt, der kommt häufig zu einer ziemlich treffgenauen Analyse. Man sollte sich dann nicht ultimativ drauf verlassen an der Stelle, aber so als Vorabcheck ist es doch schon sehr, sehr wertvoll. Das wird natürlich insofern spannend, weil das natürlich in Ländern, wo vielleicht die Ärzteversorgung gar nicht gut ist jetzt, noch den viel größeren Impact auf viele Menschenleben eben jetzt schon haben kann. Und das ist natürlich äußerst erfreulich. Und wo es großen Impact gibt, gibt es meistens dann eben auch einen Weg dort für schlaue Unternehmen, Wertschöpfung für sich selber zu extrahieren. Und das ist natürlich das, was uns dann wiederum optimistisch macht, dass hier echte Werte geschaffen werden, in die man eben dann auch erfolgreich investieren kann.
Auch von mir nochmal der Hinweis, natürlich lieber einmal mehr den Weg zum Arzt in Kauf nehmen, anstatt sich auf die KI zu verlassen im aktuellen Stadium noch. Das heißt also abschließend, Jan, auch in den letzten Monaten dieses Jahres, in die wir jetzt hereinlaufen, wird KI das bestimmte Thema in euren Portfolios bleiben. Das hört man raus.
Ich meine, wir haben es, glaube ich, jetzt wirklich seit 2,5 Jahren heruntergebetet und wir werden das wahrscheinlich noch die nächsten, 2 bis 5 Jahre mal mindestens machen. KI wird die wichtigste Technologie bleiben, wahrscheinlich unser Leben. Und wir hoffen alle, dass sie das in einem möglichst positiven Maße machen kann. Und zumindest auf der Investmentseite sind wir dort sehr, sehr guter Dinge, dass KI viele Portfolien positiv beeinflussen wird, insbesondere auch in den nächsten, 1 bis 3 Jahren. Und dann muss man mal schauen, wo die Bewertungen wieder stehen.
Und wir werden das weiter hier natürlich regelmäßig besprechen und ins Depot reinschauen. Jan, danke für deine Einschätzungen. Ja, und dann alle Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, teilt den Podcast mit Freunden und Bekannten. Bei Fragen, Feedback oder Anmerkungen schreibt mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.